ARD.
Jordanien ist für uns ein essentieller Partner angesichts der katastrophalen Lage in Gaza und in der gesamten Region.
Kanzler Merz. Deutschland macht nämlich Tempo bei der Luftbrücke ab Jordanien für die Hungernden im Gazastreifen.
Denn die Situation für Zivilisten im Gazastreifen ist täglich lebensbedrohlich.
Die internationale Gemeinschaft ringt in New York um eine Zwei-Staaten-Lösung.
Das verkürzte Ultimatum von Trump löst im offiziellen Moskau keine deutlichen Reaktionen aus.
Russland hat unter anderem ein Gefängnis in der Ukraine attackiert.
Und der Historiker Karl Schlögel erhält den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Hallo, ich bin Ulrike Ufer.
Und ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror. Am Dienstag, den 29. Juli um 16 Uhr. Am Mittag war ja hoher, geradezu majestätischer Besuch in Berlin beim Kanzler, nämlich in Gestalt des jordanischen Königs Abdullah II.
Genau, dabei ging es ja um Details, um die von Merz angekündigte Luftbrücke in den abgeriegelten Gazastreifen. Und das hat der Kanzler nach der gemeinsamen Unterredung mitgeteilt.
Wir arbeiten gemeinsam an sogenannten Airdrops, also am Abwurf humanitärer Güter aus der Luft. Bundesminister Pistorius stimmt sich dazu mit seinem jordanischen Kollegen ab. Dafür danken wir. Diese Arbeit mag humanitär nur einen kleinen Beitrag leisten, aber sie ist ein wichtiges Signal. Wir sind da, wir sind in der Region, wir helfen. Und ich möchte, Majestät, Ihnen noch einmal sehr herzlich danken, dass Sie das initiiert haben und dass Sie das auch ermöglichen. Es sind jetzt gerade, wo wir beide hier stehen, zwei A400M-Flugzeuge in der Luft, die auf dem Weg nach Jordanien sind, die dort dann auch ausgerüstet werden und aufgetankt werden, damit sie die entsprechenden Missionen ab dem Wochenende spätestens, möglicherweise sogar schon ab morgen, fliegen können. Das wird abgestimmt, auch mit den Franzosen, mit den Briten, der Fall sein. Und das wird dann von Jordanien aus möglich sein, auch abgestimmt mit der israelischen Regierung und den entsprechenden Freigaben in den Lufträumen. Majestät, Ihr Land ist ein verlässlicher Partner im Kampf gegen auch islamistische, extremistische Bedrohungen. Jordanien ist seit vielen Jahren ein bewährter Stützpunkt der Bundeswehr im Nahen Osten. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Unterstützung, auch beim Ausfliegen deutscher Staatsbürger während der Kämpfe zwischen Israel und Iran. Sie sind uns schließlich ein geschätzter diplomatischer Ratgeber, auch mir persönlich. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich diesen Rat heute bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr in Anspruch nehmen darf. Und ich möchte schließlich besonders würdigen, dass das jordanische Königshaus als Hüter für die heiligen Stätten, für die Verständigung in der ganzen Region steht und was sie dort leisten.
Sowohl der Kanzler als auch der König haben eingeräumt, dass die Hilfe aus der Luft die dramatische Lage im Gazastreifen nur geringfügig verbessern dürfte. Abdullah sprach sogar von einem Tropfen auf den heißen Stein. Die Hilfe per Flugzeug könne die Lieferungen per Lastwagen nicht ersetzen. Abdullah wörtlich: Im Moment schaffen wir nur 60 Trucks pro Woche, nötig seien aber mindestens 150 pro Tag.
Ja, das Wort Luftbrücke erinnert viele Deutsche ja an die amerikanischen Rosinenbomber, die Ende der 1940er Jahre halfen, das abgeschnittene Berlin zu versorgen. Passt das Bild denn genau?
Naja, so halb. Unsere Korrespondentin im Hauptstadtstudio Efi Seibert zu der Frage, wie so eine vermeintliche Luftbrücke überhaupt funktioniert und welche Kritik es daran gibt.
Der Name Luftbrücke ist für Deutsche etwas irreführend, wenn man dabei an die historische Luftbrücke denkt, mit der Berlin im Kalten Krieg versorgt wurde. In der Hochphase landete damals alle 30 Sekunden ein Flugzeug in West-Berlin. Davon kann jetzt keine Rede sein. Die Flugzeuge landen nicht in Gaza, sondern sie werfen Hilfsgüter aus der Luft ab. Der korrektere Name wäre also Airdrop. Die Luftwaffe hat das letztes Jahr schon einmal durchgeführt. Von einer Airbase in Jordanien aus starteten deutsche Transportflugzeuge mit Hilfsgütern nach Gaza. Die Paletten mit den Hilfsgütern wurden damals in Deutschland gepackt, aber auch vor Ort in Jordanien sind deutsche Soldatinnen und Soldaten stationiert und helfen. Die Paletten werden über dem Abwurfgebiet aus den kurzzeitig geöffneten Heckklappen der Flugzeuge hinausgerollt und segeln dann an Fallschirmen auf den Boden. Im letzten Frühjahr hatte die deutsche Luftwaffe so etwa 315 Tonnen Lebensmittel, Wasser und Medikamente per Fallschirm über Gaza abgesetzt. Die Aktion soll in enger Zusammenarbeit mit Jordanien, aber auch mit Frankreich und Großbritannien so schnell wie möglich starten. Diese Airdrops sind im Vergleich zu Hilfslieferungen per LKW sehr viel teurer und nicht so effektiv. LKW können wesentlich mehr Ladung ins Land bringen und Nahrung, Wasser und Medikamente auch gezielter verteilen. Außerdem können Menschen am Boden verletzt werden, weil die Landung mit den Fallschirmen nicht immer zielgenau gesteuert werden kann. So könnten Hilfspaletten auch im Meer statt am Strand landen und versinken. An Land ist nicht sichergestellt, dass diese Hilfsgüter auch die Menschen erreichen, die tatsächlich am dringendsten Hilfe brauchen. Für die besonders Schwachen kann es sehr schwer sein, sich zu solchen Hilfspaletten durchzukämpfen. Die Organisation Ärzte ohne Grenzen hält Hilfe aus der Luft deswegen für eine sinnlose Initiative.
Gibt es denn auch Stimmen, die die zunehmende innerdeutsche Kritik an der israelischen Regierung nicht teilen?
Ja, wie sich zum Beispiel bei einem Blick in die Kommentarspalte der Neuen Zürcher Zeitung zeigt, da heißt es: Der Ton in Deutschland gegenüber Israel hat sich verändert. Mehr oder weniger direkt wirft man dem Judenstaat vor, das zu verüben, was letztlich zu seiner Gründung führte. Grausamkeit, Terror, Genozid. Viele tote Zivilisten, wenig strategischer Weitblick. Es gibt Gründe, Israels Krieg gegen die Hamas kritisch zu sehen. Die Frage ist nur, ob gerade deutschen Politikern hier nicht etwas Zurückhaltung gut stünde. Die deutsche Geschichte ist exakt der Grund, weshalb Israel in der heutigen Form existiert, argumentiert die Neue Zürcher Zeitung.
Ja, aber nicht nur in Deutschland ist der Blick auf Israel ja in Bewegung geraten. Ein weiteres Nachbarland greift ja jetzt offenbar schon zu richtig deutlichen Maßnahmen.
Ganz genau, nämlich die Niederlande. Die ultrarechten israelischen Minister Ben-Gvir und Smotrich dürfen dort künftig nicht mehr einreisen. Der niederländische Außenminister Feldkamp teilte in einem Schreiben an Abgeordnete im Parlament mit, dass aus Protest gegen die dramatische humanitäre Lage im Gazastreifen auch der israelische Botschafter einbestellt werde.
Und warum adressieren die Niederlande denn gerade diese beiden Ressortchefs?
Polizeiminister Ben-Gvir und Finanzminister Smotrich verfolgen im Gazakrieg einen kompromisslosen Kurs und wollen die Palästinenser zum Verlassen des Küstenstreifens bringen, damit dort israelische Siedlungen gebaut werden können. Netanyahu ist auf ihre Unterstützung angewiesen, um seine Regierungskoalition zusammenzuhalten. Großbritannien, Australien, Kanada, Neuseeland und Norwegen hatten im Juni bereits Sanktionen gegen die beiden Minister verhängt.
Und was bringen die beiden Betroffenen vor?
Smotrich warf den Europäern vor, den Lügen des radikalen Islamglauben zu schenken. Angesichts des zunehmenden Antisemitismus in Europa könnten Juden dort in Zukunft möglicherweise nicht mehr in Sicherheit leben, schrieb er auf der Plattform X. Ben-Gvir beklagte sich, dass in Europa ein jüdischer Minister aus Israel unerwünscht sei. Terroristen sind frei und Juden würden boykottiert, fügte er hinzu.
Was wissen wir denn eigentlich genau über die Lage in diesen Stunden im Gazastreifen?
Experten für Ernährungssicherheit haben gefordert, sofort zu handeln. In dem Küstengebiet entwickle sich gerade der schlimmste Fall einer Hungersnot, teilten Fachleute zur Analyse von Ernährungskrisen in einer aktuellen Studie mit. Sie riefen noch keine formelle Hungersnot aus, erklärten aber, die jüngsten Entwicklungen, darunter eine strenge Blockade durch Israel, hätten die Lage dramatisch verschlechtert. Wenn jetzt nicht gehandelt werde, komme es in weiten Teilen des Gazastreifens zu zahlreichen Todesfällen.
Aber Israel hat seine Maßnahmen doch auch schon gelockert, oder?
Nach israelischen Angaben haben den dritten Tag in Folge Transporte mit Hilfsgütern für die notleidende Bevölkerung den Gazastreifen erreicht. 260 Lastwagen seien in den abgeriegelten Küstenstreifen eingefahren und warteten dort derzeit auf ihre Abholung und die Verteilung der Güter, teilte die israelische Militärbehörde auf X mit. Allerdings seien viele Lkw von Menschenmengen geplündert worden, bevor sie die Lagerhäuser erreichen konnten. Manche der Waren seien zum Verkauf auf die Straßenmärkte gelangt. Beobachter führen diese Zustände auch auf den Zusammenbruch jeglicher sozialen Ordnung im kriegszerstörten Gazastreifen zurück, den die israelische Blockadepolitik noch verschärft habe.
Ja, was sagt denn die israelische Regierung zu der Situation im Gazastreifen?
Der israelische Außenminister Sa'ar weist Berichte über eine Hungersnot im Gazastreifen als Lüge zurück. Er räumt allerdings ein, die Lage sei dort hart.
Hat es denn auch wieder Tote durch Attacken der Armee gegeben?
Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind, nach palästinensischen Angaben, im Morgengrauen wieder zweistellige Opferzahlen zu beklagen. Medizinische Quellen in einem Krankenhaus im Zentrum des abgeriegelten Küstengebiets berichten, es seien 30 Leichen eingeliefert worden. Wegen ihres Zustands sei die Identifizierung der Toten schwierig. Bei mindestens 8 der Opfer handele es sich um Mitglieder einer Familie, hieß es. Von Seiten der israelischen Armee gab es dazu vorerst keine Angaben. Und auch wir hier haben keine Chance, das zu überprüfen.
Was hört man denn aus New York von dieser internationalen Konferenz zur Zwei-Staaten-Lösung?
Vertreter aus mehr als 120 Ländern sind dabei, die USA und Israel aber nicht. Die Trump-Regierung spricht sogar von einem PR-Stunt. Im WDR-Interview nannte der frühere Außenminister von Luxemburg, Asselborn, es richtig, dass Frankreich einen Staat Palästina anerkennen wolle.
Ich glaube, dass Frankreich hier richtig gehandelt hat. Sie wissen, dass nach dem 7. Oktober schon im November die Welt gesagt hat, die einzige Lösung ist jetzt, dass wir auf eine Zwei-Staaten-Lösung hingehen. Das heißt, dass eben die Zwei-Staaten-Lösung wird dargestellt als eine Utopie. Aber für mich ist das eine alternativlose Utopie, wenn Israel in Zukunft in Frieden leben will und natürlich auch Palästina in Würde. Das ist, glaube ich, die Lösung, damit im Nahen Osten Frieden einkehrt. Ja, es geht ja um Hoffnung zu geben, dass man, Sie sehen ja, in Israel sind ja nicht jeder auf der Straße unterstützt, diese Regierung. Netanyahu hat 20 Jahre nichts anderes getan durch die Kolonisierung, um eine Zwei-Staaten-Lösung zu verhindern. Und in Israel gibt es sehr, sehr viele Menschen, die wollen Frieden haben. Die wollen nicht, dass in Gaza das weiter geschieht, was jetzt seit über einem Jahr geschehen ist. Und darum, glaube ich, muss man noch den Menschen doch die Hoffnung geben und sagen, es gibt einen anderen Weg, als nur mit Gewalt dieses Leben hier irgendwie zu gestalten. Mhm. Darum bin ich überzeugt, wissen Sie, dass wir in dieser Regierung in Israel, auch was Deutschland angeht, wissen wir ja, dass Israel zu der Staatsräson Deutschlands gehört, was ich absolut verstehe. Was ich allerdings nicht verstehe, und das ist ein gutes Anzeichen jetzt von der Regierung, dass man hilft in Gaza. Mhm. Die Staatsräson gilt für Israel. Die Staatsräson gilt aber nicht für Netanyahu und die Regierung von Netanyahu. Und die muss man kritisieren können. Und wenn man dann dargestellt wird als Antisemit, wenn man Netanyahu kritisiert, das ist falsch, glaube ich, sehr falsch. Und davon muss man wegkommen. Ich finde es außerordentlich gut, dass jetzt Merz gesagt hat, dass die Deutschen vielleicht auch mit den Engländern und mit den Franzosen, dass sie Hilfe leisten, direkte Hilfe leisten, dass die Menschen in Gaza nicht verhungern.
Woran vor allem sind denn die Gespräche in den vergangenen 20 Jahren gescheitert?
Ja, ich kann Ihnen das sagen, weil ich das ja erlebt habe, in zwei Sätzen. Also wir waren 2007, das hieß Annapolis, das ist eine Stadt bei Washington, waren wir sehr nah dran. Damals in Israel war Olmert Premierminister, Tzipi Livni war Außenministerin, sehr nah dran, und wir haben das verspielt. Danach hat Kerry noch probiert, 2014, ist gescheitert. Und seit 2014 bis 2023 in der Europäischen Union war das Thema tabu. Man hatte keine Chance. Wir waren 4, 5 Länder, die versucht haben, immer, wir müssen doch über das reden, was die Zwei-Staaten-Lösung im Prinzip angeht, aber keine Chance. Und darum, wir haben Mitschuld als Europa an der Situation, wie sie jetzt ist.
Kanzler Merz hat übrigens just betont, Deutschland werde einen Staat Palästina kurzfristig nicht anerkennen.
Ja, und auch außerhalb von Israel, dem Gazastreifen und dem Westjordanland, strahlt der Konflikt ja auch weiter aus. Jetzt melden sich ja offenbar auch wieder die Houthi aus dem Jemen zu Wort.
In der Tat, und zwar mit Bewegtbildern. Die Houthi-Miliz im Jemen hat ein Video veröffentlicht, in dem von ihr gerettete und offenbar entführte Crewmitglieder eines Handelsschiffs zu sehen sind. In dem 6 Minuten langen Video wird gezeigt, wie Houthi-Kämpfer Besatzungsmitglieder der Eternity Sea aus dem Wasser ziehen, nachdem die Miliz das Schiff ja vor 3 Wochen angegriffen und versenkt hatte. Wo genau die Crewmitglieder sich aufhalten und ob die Houthi-Miliz ihnen die Heimreise erlauben wird, ist unklar. Die Miliz hat seit Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober 2023 Dutzende Handelsschiffe im Roten Meer mit angeblichem Bezug zu Israel angegriffen. Die Attacken haben ja auch massive Auswirkungen auf den Seehandel, weil viele Reedereien die gefährliche Route meiden und dafür lange Umwege in Kauf nehmen müssen.
Unser nächster Blick geht in die Ukraine. US-Präsident Trump hat ja von seinem Golfurlaub in Schottland aus versucht, den Druck auf Moskau für eine Friedenslösung zu erhöhen. Was sagt denn die russische Regierung dazu?
Also Panik scheint in Moskau jetzt erstmal nicht ausgebrochen zu sein. Für das Studio Moskau fasst Lilia Becker die Reaktionen so zusammen.
Gewohnt verhalten. So die Reaktion des Kreml-Sprechers Dmitri Peskow zum Ultimatum von Trump. Er möchte eine Einschätzung der Situation vermeiden, sagt Peskow vor Journalisten und wiederholt nur, dass die Erklärung des US-Präsidenten zur Kenntnis genommen werde. Etwas einschätzungsfreudiger ist dagegen der stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für internationale Angelegenheiten des Föderationsrates, Andrei Klimov. Das Vorgehen Trumps diene der Imagewahrung des US-Präsidenten. In einem Interview mit der Online-Zeitung Lenta Toshkaru sagte Klimov, dass Trump so Gerüchte aus dem Weg schaffen wolle, nach denen der US-Präsident mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin kooperiere. Russland setzt derweil die Angriffe auf die Ukraine fort. US-Präsident Trump hatte zunächst eine Zeitspanne von 50 Tagen, beginnend am 14. Juli, ausgerufen. Gestern dann verkürzte er die Frist auf 10 bis 12 Tage. Sollte in der Zeit keine Waffenruhe einkehren, würde die USA Sekundärzölle gegen Russlands Handelspartner verhängen. Die Drohung zielt wohl vor allem Richtung Indien und China.
Und was hören wir von der Front und den anderen vom Krieg gebeutelten Regionen?
Bei einem russischen Luftangriff auf ein Gefängnis in der Region Saporischschja sind nach ukrainischen Angaben mindestens 17 Insassen getötet worden. Weitere 80 hätten Verletzungen erlitten, als das russische Militär die Strafvollzugsanstalt mit 4 Gleitbomben attackiert habe, teilte die zuständige Behörde mit. Der Angriff habe den Speisesaal und das Verwaltungs- und Quarantänegebäude beschädigt. Der Zaun um die Haftanstalt habe jedoch standgehalten. Fluchtversuche gab es laut Behörde nicht. Regierungsvertreter in Kiew verurteilten die Attacke und sagten, Gefängnisse gehörten zur zivilen Infrastruktur. Auch aus weiteren Regionen werden wieder Opfer gemeldet. Laut Präsident Selenskyj inzwischen fast 30 Tote.
Ja, mancher fragt sich ja doch immer wieder, warum das überhaupt eigentlich alles so gekommen ist. Warnende Stimmen wurden ja offenbar geflissentlich überhört, über Jahre.
Ja, und einer dieser frühen Mahner wird jetzt ausgezeichnet, und zwar mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels, nämlich der Osteuropa-Historiker Karl Schlögl. Der 77-Jährige habe nach der Annexion der Schwarzmeerhalbinsel Krim durch Russland den deutschen Blick auf die Ukraine geschärft und sich aufrichtig mit den blinden Flecken der deutschen Wahrnehmung auseinandergesetzt. Er habe sich als streitbarer Kritiker des Präsidenten Putin profiliert. Unser Kollege Jan Tussing erläutert, wer der Preisträger genau ist.
Karl Schlögl zählt wohl zu den besten Europaexperten in Deutschland und zeichnet sich als eindringlicher Mahner vor der aggressiven Politik Russlands aus. Als einer der ersten habe der Osteuropakenner vor der Expansionspolitik Wladimir Putins gewarnt. Mit Werken wie Terror und Traum oder Das sowjetische Jahrhundert habe er Maßstäbe für eine anschauliche, lebendige Geschichtsschreibung gesetzt, so begründete Karin Schmidt-Friedrichs, die Börsenvereinsvorsteherin und Stiftungsratsvorsitzende, die Entscheidung für den renommierten Preis. Ohne eine freie Ukraine kann es kein Frieden in Europa geben, sagte der 1948 in Havangen im Allgäu geborene Intellektuelle. Schlögl studierte in Berlin osteuropäische Geschichte, Philosophie, Soziologie und Slawistik und reiste erstmals 1966 in die Sowjetunion. In seinem Werk verbindet Schlögl empirische Geschichtsschreibung mit persönlichen Erfahrungen. Mit seiner Erzählweise, die Beobachten, Empfinden und Verstehen verbindet, korrigiere er Vorurteile und wecke Neugier, so die Jury.
Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels wird ihm am 19. Oktober im Rahmen der Frankfurter Buchmesse in der Paulskirche übergeben. Der Preis wird seit 1950 verliehen und ist mit 25.000 Euro dotiert.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Astrid Fietz und bei mir im Studio war Ulrike Ufer aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.